Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas für eine nachhaltige und ökonomische Schifffahrt.
Der Hansa-Podcast.
Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Sven Schwarz, CEO der Deutsche Afrika-Linien John T. Esberger Gruppe. Moin, Herr Schwarz.
Moin, Herr Mayer.
Herr Schwarz, so ganz lange sind Sie noch nicht auf dem Posten. Haben Sie sich denn mittlerweile gut eingearbeitet in die Prozesse und die Strukturen in einem Unternehmen, das ja durchaus schon einige Jahre am Markt und aktiv ist und wahrscheinlich auch ganz gut eingestellt ist schon?
Ja, in der Tat. Ich bin jetzt 2 Monate dabei. Das heißt, ich bin noch mitten in den ersten 100 Tagen. Ich finde immer wieder spannende Themen, die wir gemeinsam erarbeiten und kennenlernen. Aber was ich insgesamt in dieser Unternehmung vorfinde, ist schon sehr, sehr gut aufgestellt. Im Besonderen haben mich die Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr herzlich aufgenommen. Und wir können gemeinsam in die Zukunft starten.
Und was ist dabei genau Ihre Rolle? Also was ist Ihre Aufgabe? Was haben die Verantwortlichen Ihnen mitgegeben?
Naja gut, die Rolle eines Geschäftsführers in so einer Organisation ist, das Unternehmen zu leiten und in die Zukunft zu führen. Und diese Rolle nehme ich auch gerne wahr. Die Gesellschafterfamilien von Rantzau haben natürlich mir den Auftrag gegeben, das Unternehmen in die 4. Generation zu führen, was für mich eine sehr dankbare und auch sehr erfreuliche Aufgabe ist. Wir befinden uns ja seit jetzt fast 100 Jahren in der 3. Generation. Wir feiern dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum. Im Juni haben wir hier in Hamburg eine große Veranstaltung. Da sind wir auch im Hamburger Rathaus eingeladen, haben einen Senatsempfang und nutzen diesen Tag ganz sicher auch diese ganze bewegende Vergangenheit, die tolle Erfolgsgeschichte der letzten 100 Jahre zu feiern und werden dies auch zum Anlass nehmen, dann unsere beiden neu gelieferten, abgelieferten 7000 Deadweight-Schiffe hier in Hamburg zu taufen.
Auf die Schiffe komme ich gleich bestimmt gerne nochmal zurück. Zuvor nochmal kurz, was könnte denn sowas wie eine persönliche Note sein, die Sie mit einbringen jetzt als neuer Geschäftsführer?
Naja, die persönliche Note ist, glaube ich, irgendwo Mensch zu sein und in so einem Familienunternehmen eben auch die Sprache zu sprechen, die letztendlich alle in dieser Organisation brauchen. Das heißt also, eine Nähe zu haben zu jedem Einzelnen, und da ist mir sozusagen der oder die Dame, die am Empfang arbeitet, genauso lieb wie der Mitgeschäftsführer. Und wir sind alle dafür da, gemeinsam dieses erfolgreiche Unternehmen weiterzuführen. Und die persönliche Note ist, glaube ich, die Persönlichkeit am Ende.
Im Geschäft an sich geht es ja unter anderem vor allen Dingen auch um Tanker. Sie sprachen schon die Neubauten an. Sie selbst haben ja auch schon einige Tankererfahrungen, nenne ich es jetzt mal, durch Ihre vorherige Tätigkeit bei der GEFO. Sie sagten, 2 Tanker sollen im Juni dann auch nochmal sozusagen mit gezeigt werden. Wie sieht es denn aus? Könnten vielleicht sogar noch weitere Neubauten dazukommen? Also sind vielleicht weitere Aufträge eine Option für Sie?
In der Tat, das ist für uns, sagen wir mal, eine zwingende Voraussetzung, unser Geschäft weiter zu betreiben. Wir müssen sehen, ich war vorher bei der GEFO, das war ein Unternehmen in den letzten 14 Jahren, welches ebenfalls mit mir gemeinsam stark gewachsen ist. Jetzt bin ich, wie Sie es ansprachen, erst seit 8 Wochen bei John T. Esberger, und das ist im Wesentlichen heute unser Kerngeschäft, kommen wir vielleicht später ja auch nochmal dazu. Das Unternehmen braucht regelmäßig moderne Tonnage, denn unsere Kunden in der europäischen Chemieindustrie erwarten von uns hohe Qualität, besten Schiffsraum mit modernster Technologie, und dementsprechend müssen in aller Regelmäßigkeit die Flotten erneuert werden. Wir haben aktuell mit unserem Joint Venture Partner Stolt-Nielsen 46 Tanker in Fahrt. Davon sind in den nächsten 5 bis 10 Jahren einige dabei, die wir aufgrund Alters dann ersetzen müssen. Das heißt für uns, wir arbeiten konkret an einem Flottenerneuerungsprogramm, und wir werden in den nächsten Jahren mindestens 10 neue Tanker in Fahrt setzen, alte Schiffe ersetzen, und das bedeutet eben eine doch recht große Investition.
Mindestens 10 neue Schiffe und vielleicht die ersten jetzt schon bald? Also haben Sie irgendwie Plan, Sie können es hier jetzt sehr gerne erzählen, wir sind mehr oder weniger unter uns, der nächste Neubauauftrag, vielleicht zum Jubiläum?
Naja, wir arbeiten sehr hart dran, will ich sagen. Also die letzte Neubauserie sind ja 4 Tanker in der Größenordnung 7100 Deadweight gewesen. Die wurden bereits etwas grüner ausgerichtet, sodass wir dort im Bereich Emissionen ein wenig einsparen können in die Zukunft. Das heißt, wir haben Dual-Fuel-Maschinen mit LNG-Antrieb draufgesetzt. Davon sind 3 jetzt abgeliefert. Der letzte Dampfer, der kommt jetzt aus der Werft und wird dann seine Reise nach Europa machen. Und wir sind im Moment mit Designbüros dabei, neue Schiffe zu konzipieren. Ich werde persönlich mit Kollegen aus dem Management, wo üblicherweise nach Asien reisen und erste Gespräche führen. Also insofern dürfen wir alle gespannt sein, wann denn sozusagen die Neubaubestellung kommuniziert werden kann. Da sind aber noch einige Dinge zu bewegen.
Dann aber schon im klassischen, nenne ich es jetzt mal, Chemikalientankermarkt, also in dem Sie jetzt auch schon tätig sind.
Das ist unser Kerngeschäft und dieses Kerngeschäft wollen wir im Hinblick auf Marktanteile natürlich erhalten und wenn es möglich ist, auch weiter ausbauen.
Wie wäre es ansonsten mit anderen Tankern? Also im Moment wird ja auch viel über CO2-Tanker gesprochen oder über Wasserstofftanker. Wie wäre es damit?
Das sind alles interessante Projekte. Wir schauen uns auch links und rechts andere Märkte an. Im Besonderen im Hinblick auf den Green Deal gibt es da natürlich auch Opportunitäten und vor allen Dingen auch Chancen, die damit verbunden sind. Insoweit hängt das immer so ein bisschen davon ab, was unsere Kunden wünschen. Und die europäische Chemieindustrie hat natürlich bestimmte Ziele, was den Green Deal angeht. Und da gibt es eben solche Projekte, wie Sie sie eben genannt haben. Und da sind wir immer dabei, diese zu untersuchen. Im Besonderen im Bereich Methanol vielleicht als Beispiel genannt, haben wir natürlich mit Kunden gemeinsame Projekte, wie wir das entwickeln können, oder im Bereich Biofuels. Das betrifft jetzt sozusagen sowohl den Transport, aber auch den Antrieb, also das heißt, diese Stoffe dann zukünftig als Treibstoff zu nutzen.
Könnte also sein, dass Sie sozusagen ein bisschen ausweiten, das Geschäftsmodell innerhalb des Chemikalientankermarktes.
In der Tat, wobei wir uns eben auch andere Facetten dieses Marktes Tanker anschauen können. Das haben wir auch in der Vergangenheit getan. Und es muss am Ende ja letztendlich immer zum Kerngeschäft passen, also dass man sich am Ende nicht verzettelt.
Kerngeschäft ist ein gutes Thema, natürlich Tanker, Chemikalientanker, aber Sie haben ja auch noch die Sparte Dry Cargo. Wenn ich nicht ganz falsch liege, sind es glaube ich 2 Schiffe. Vor nicht allzu langer Zeit hieß es noch, das Segment soll sogar mit Nachdruck weiterentwickelt werden. Andererseits sind Sie aus dem klassischen Bulkergeschäft, ich glaube 2020, schon ausgestiegen. Was denn du?
Naja, wir müssen die Märkte, die ja gerade in den von Ihnen genannten Bereichen sehr volatil sind, genau beobachten. Und da geht es am Ende darum, und das ist die große Kunst, wie in allen Bereichen, bestmöglich in den Markt einzusteigen, das heißt zu einem niedrigen Preis. Und am Ende dann auch in dem Segment einen hohen Preis oder eine gute Marktentwicklung zu nutzen, um die Schiffe wieder zu veräußern. Und das haben wir in der Vergangenheit getan. Sie haben vollkommen recht, wir haben in dem Segment im Wesentlichen die Geschäftsbereiche verkauft. Im Jahr 2022 ja den Liner-Service, dann an Hapag-Lloyd. Und mit dieser Aktivität oder mit diesem Streamlinen des Geschäftes und der Konzentration auf dem Kerngeschäft soll es nicht zwingend bleiben. Wir haben also verschiedene Opportunitäten, die wir uns in der Zukunft anschauen werden. Was den Bulker und den Containermarkt konkret betrifft, da müssen wir eben sehen, wie sich die Märkte aktuell entwickeln. Ja, die Neubauten, die jetzt in den nächsten 2 Jahren in diese Märkte hineinkommen, also im Containerbereich, sind sehr, sehr viele. Und da muss man sich die Frage stellen, lohnt es sich jetzt noch in diesem Moment einzusteigen oder sollten wir nicht vielleicht etwas warten? Wir haben bewusst die beiden Schiffe, die 2500 TEUs, die in 2016 gebaut worden sind, die Ubena und Ulanga, nicht veräußert, damit wir in diesem Segment weiterhin verbleiben können, dass wir da also weiter informiert sind, weiter tätig sind und im Besonderen die Organisation auch nicht entsprechend schwächen, denn im Shipmanagement müssen Sie natürlich die betreffenden Mitarbeiter immer noch bei Laune und halten und auch im Unternehmen halten, damit wir diese Kompetenz auch erhalten, dann eben in dem Bereich tätig zu bleiben.
Nicht zuletzt ist ja trotz des Verkaufs des Liner-Geschäfts der Name DHL nach wie vor auch Teil. Ich habe sie auch so vorgestellt. Und das kann ja schon auch ein Zeichen dafür sein, okay, das ist jetzt nichts, was wir auf immer und ewig nicht mehr machen wollen, sondern je nach Gelegenheit wieder zurück oder wieder verstärkt da einsteigen wollen.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Der Name ist nicht verschwunden. Erstens ist er wohl klingend und er hat eine gewisse Tradition und man verbindet uns eben auch mit diesem Namen, sodass wir ganz sicher in diesem Bereich, wenn es dann die Opportunitäten gibt, auch wieder verstärkt einsteigen können und wollen. Das hängt aber von den Marktentwicklungen ab.
Und falls Sie und wenn Sie dann in dieses Geschäft wieder einsteigen, würden Sie das dann eher auf eigene Faust machen, sage ich jetzt mal, oder so wie Sie es ja auch im Chemikalientankermarkt im Moment machen mit dem Joint Venture mit Stolt-Nielsen, dass Sie sich vielleicht einen Partner suchen, dass man das gemeinsam macht? Ist das etwas, was Sie sich vorstellen können, auch für andere Segmente?
Strategische Allianzen sind grundsätzlich etwas, womit wir gut zurechtkommen und wo wir auch positive Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben. Das ist aber nicht zwingend. Wir wollen am Ende schon auch eigenständig bleiben. Wenn man jetzt in Bezug auf das Containergeschäft mal schaut, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, da haben wir im Wesentlichen den Liner-Service verkauft und das haben wir letztendlich deswegen getan, weil dort einfach Konzentrationsprozesse stattgefunden haben und wir die kritische Größe eben auch nicht mehr hatten. Und das passt eben besser zu Hapag-Lloyd. Wir sind aber ein traditionelles Schifffahrtsunternehmen und haben auch gute Leute im Bereich Shipmanagement, sodass wir auch mit dem Schiff als solches sehr viel und gut anfangen können, sodass wir jetzt eben die beiden anderen Schiffe ja auch an die großen Liner Hapag-Lloyd CMA langfristig und profitabel verchartert haben. Und so in dieser Möglichkeit können wir uns auch weitere Entwicklungen vorstellen in der Zukunft.
Also eher weniger direkter eigener Liner-Service, sondern eher als Shipmanager oder Charterräder.
Korrekt. Owner am Ende.
Ja. Auf eigene Rechnung dann sozusagen, schon mit eigenen Schiffen dann.
Genau so ist es.
Wie groß ist denn jetzt im Moment überhaupt die eigene Flotte im Tankermarkt? Also Dry Cargo, Entschuldigung, sind zwei Schiffe und im Tankergeschäft, wie viele Schiffe haben Sie da als eigene?
Wir haben eigene 33 und unser Partner Stolt hat 13 in dem Joint Venture. Das Joint Venture ist 70-30, auch sozusagen als gemeinschaftliche Gesellschaft gegründet und wir haben das Commercial Management, das heißt wir machen die Befrachtung. Wir verstehen uns in dem Segment eben auch als derjenige, der sich mit der Ladung auskennt, der die Kunden hat, der das Chartering macht. Wir sind in der Supply Chain der europäischen Chemieindustrie und sind dort integraler Bestandteil. Das heißt, wir sind eigentlich eher Logistiker. Also wir haben zwar das Mittel zum Zweck Schiff, das bekommen wir von Stolt in diesen Joint Venture zur Verfügung gestellt zusätzlich, aber bei uns geht es darum, mit unseren Kunden die bestmöglichen logistischen Konzepte zu finden, zu erarbeiten und umzusetzen.
In langfristigen Kontrakten oder eher im Spotgeschäft?
Das Geschäft ist mit langfristigen Kontrakten gewachsen. Wir haben aktuell eine Vertragsquote von 60% und daran erkennt man eben auch dieses Thema Supply Chain, dass wir eben dort für die Chemieindustrie hier in Europa ein integraler Bestandteil sind in der Ver- und Entsorgung der Chemieanlagen hier in Europa. Die Verträge sind sehr, sehr langfristig geschlossen. Darum geht es in dem Teil im Geschäft. Man muss partnerschaftlich eben logistische Konzepte erarbeiten und dann die richtigen Schiffe dazu betreiben, finden, bauen, entwickeln, auch für die Zukunft.
Merken Sie denn in diesen Partnerschaften, dass die Chemieindustrie ja auch vor so diversen Herausforderungen steht und der ein oder andere ja auch sehr laut zu verstehen gibt, dass es so nicht weitergehen kann? Also die Chemieindustrie hat auch so ihre Probleme. Spüren Sie das in Ihrem Geschäft, also durch die Partnerschaften mit diesen Industrien und wenn ja, wie?
Ja, wir spüren das in verschiedenen Bereichen selbstverständlich, denn die europäische Chemieindustrie leidet natürlich unter den Entwicklungen der letzten 2, 3, 4 Jahre, was die Zukunftsfähigkeit angeht. Die gestiegenen Energiekosten spielen dabei ein großes Thema. Und da geht es ja nicht nur um die Rohstoffkosten, sondern da geht es ja auch um die Regulation und die ganzen Auflagen, die damit verbunden sind, die dann sozusagen es unserer Kundenindustrie schwer machen, aktuell hier in Europa ja eine Perspektive zu entwickeln. Und wir sind da als Dienstleister in dem Segment natürlich direkt involviert und wir versuchen im Schulterschluss gemeinsam mit unseren Kunden auch in Europa diese Dinge dann nach vorne zu bewegen. Zum Beispiel gibt es ja die Antwerpen Declaration, die jetzt gerade an Frau von der Leyen übergeben worden ist. Und da haben wir uns selbstverständlich auch mit engagiert und haben die ebenfalls unterzeichnet, weil wir fest daran glauben, dass für die zukünftige Entwicklung hier in Europa und vor allen Dingen auch für die Realisierung des gewünschten Green Deals die deutsche Industrie, die europäische Industrie, einen wesentlichen Bestandteil haben muss. Denn ohne die Basischemie, also Rohstoffindustrie, ohne die grundsätzliche europäische Industrie werden wir diesen Green Deal nicht realisieren.
Die Chemieindustrie selbst steht ja auch unter Druck oder zumindest wird sie auch von ihren Kunden und generell zu spüren bekommen, dass sie ihren eigenen Fußabdruck, also ökologischen Fußabdruck verringern, verbessern muss. Da spielt dann ja in der Supply Chain das Schiff an sich auch eine große Rolle. Das heißt, Sie werden ja wahrscheinlich dann auch zu hören bekommen, wir arbeiten sehr gerne mit euch zusammen, damit wir das auch in Zukunft machen können, müsst ihr eure Schiffe so in Anführungszeichen grün wie möglich aufstellen. Und das wiederum dürfte dann ja auch Auswirkungen auf potenzielle Neubauten haben, oder?
Korrekt. Das ist die große Fragestellung, die sich natürlich immer mit Neubauten verbindet. Welche Antriebstechnologie?
Darauf wollte ich hinaus, ja.
Und das ist sicherlich etwas, was uns sehr, sehr stark beschäftigt und natürlich auch in Zusammenarbeit mit den Kunden beschäftigt. Das Schöne an unseren Kunden ist vielleicht anders als heutzutage in der Politik. Den Kunden ist relativ egal, mit welcher Technologie wir denn diese Emissionsreduktion erreichen können. So dass wir da also im Moment von der Seite relativ frei sind. Gleichwohl versuchen wir auch dort mit den Kunden gemeinsame Entwicklung voranzutreiben. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, ist ja noch gar nicht klar, welcher Treibstoff wird sozusagen dann am Ende durchs Ziel gehen. Ich würde sagen, es wird auch am Ende nicht einer sein, sondern es wird wie alles im Leben aus einem Mix bestehen. Und das führt eben dann auch zu der Antwort, dass wir aus heutiger Sicht, wo noch nicht die Verfügbarkeiten dieser Treibstoffe, der grünen Treibstoffe in dem ausreichenden Maße vorhanden sind und auch die Technologien teilweise ja noch nicht vollständig zu Ende entwickelt und zu Ende gedacht sind, dass man flexibel bleiben muss. Das heißt, für uns ist, wenn wir heute Schiffe bestellen wollen, die Flexibilität dahingehend wichtig, dass wir Dualflurantriebe anvisieren und bei uns steht schon im Fokus das Methanol aktuell. Gleichwohl müssen wir uns auch mit dem Thema Ammoniak auseinandersetzen, denn ich glaube schon, dass beide Treibstoffe zukünftig eine gleichwertige Rolle spielen. Sie haben beide Vor- und Nachteile und da muss man eben sehen, was für unseren speziellen Trade das Richtige ist. Wir sind hier in einem Short-Sea-Bereich. Bei uns geht es immer am Ende darum, dass wir hier alle 2-3 Tage Hafenanläufe haben und die Schiffe sind eben nicht so groß, haben nicht so große Tankkapazitäten. Das heißt, wir brauchen auch überall hier in Europa, wo wir dann operieren, entsprechende Verfügbarkeiten. Und da kommen wir wieder vielleicht zum Anfang unseres Gesprächs. Auch da an der Stelle muss man eben über Allianzen nachdenken. Das heißt, dass man eben gemeinsam mit Schifffahrtsunternehmen Allianzen herstellt, um dann eben Bunker einzukaufen, nämlich Biofuels oder eben Methanol oder eben später auch mal Ammoniak.
Andere Reedereien gehen den Weg Partnerschaften mit der öffentlichen Hand, hätte ich fast gesagt, mit Häfen oder Kommunen über sogenannte Green Corridors. Ich glaube, unter anderem Samskip ist auch das ein Unternehmen, das diesen Weg geht. Ist das etwas für Sie? Wäre das interessant?
Durchaus interessant. Wir haben ja den wesentlichen Hub in ARA, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen und da beschäftigen wir uns sehr intensiv mit entsprechenden Kooperationen, um dann an der Stelle dann, weil wir da regelmäßig an- und einlaufen, entsprechend dann Verfügbarkeiten zu generieren. Und aus meiner Sicht geht es am Ende nur über strategische Allianzen in dem Bereich. Dafür sind wir letztendlich auch zu klein.
Ja. Apropos, wenn Sie über das Joint Venture mit Stolt-Nielsen sprechen, Überlegungen, das Ganze auszuweiten, weitere Partner dazu zu holen, also Schifffahrtspartner?
Das nicht vorrangig. Also die Partnerschaft mit Stolt-Nielsen ist ja deshalb interessant, weil wir uns hervorragend ergänzen. Also aus Sicht von Stolt-Nielsen decken wir eine Größenklasse ab, die für Stolt-Nielsen in der großen Welt sozusagen nicht mehr 100% im Fokus stand. Das heißt, wir haben das kleine Schifffahrtssegment zwischen 4.000 und 13.000 Deadweight in der Chemikalienfahrt und alles, was darüber hinausgeht, hat eben Stolt weltweit in der Fahrt, sodass wir also alleine von dieser Größenordnung uns sehr, sehr gut ergänzen. Für uns ist die Partnerschaft auch vor dem Hintergrund spannend, weil eben Stolt in der Struktur und in der Organisation in der Lage ist, gerade moderne Technologien schneller zu entwickeln, sag mal, in die Breite zu bringen. Und wir können uns dann als Joint Venture Partner, auch wenn wir hier die Mehrheit haben, das muss man eben so sagen, wir sind mit 70% beteiligt an dem Joint Venture, können wir uns trotzdem an diese Entwicklung, die Stolt in der operativen Steuerung des Geschäftes, also in der Steuerung der Tankschiffe weltweit, sehr gut ergänzen und von denen lernen. Und das schätzen wir sehr.
Dem würde ich entnehmen, dass Sie selbst nicht unbedingt in größere Schiffsklassen gehen wollen oder werden. Wenn Sie Partner haben, die das schon haben und Sie sprachen, glaube ich, von 4.000 bis 13.000 Tons Deadweight, man könnte ja auch in größere Segmente gehen.
In der Tat, das schließen wir auch nicht aus. Wenn wir das Joint Venture mit Stolt-Nielsen betrachten, ist es ja das Joint Venture im Hinblick auf die Supply Chain in Europa. dass wir eben dort die Logistikpartner sind gemeinsam. Das schließt aber eine Investition in größere Einheiten eben nicht aus. Und das ist auch etwas, was wir zwischen uns auch so geregelt haben, dass wir da also völlig frei sind. Insofern gucken wir uns auch größere Segmente an. Und wenn es da eine interessante Möglichkeit gibt, würden wir da auch einsteigen.
Und dann hauptsächlich über neue Schiffe oder vielleicht auch Wachstum durch anorganische Schritte, also irgendjemanden zu übernehmen. Sie haben einzelne Teile verkauft, Sie könnten ja auch andere Teile dazu kaufen.
Das ist in der Tat ein Weg. Den haben wir uns auch in den letzten Monaten sehr, sehr intensiv angeschaut. Der Markt, der dafür interessant ist, weltweit ist relativ klein. Es gibt also eine überschaubare Anzahl an Unternehmen, die für uns in Frage kämen. Und wir untersuchen gerade, ob es da Möglichkeiten gibt.
Dann im Tankerbereich?
Sowohl als auch.
Wenn Sie gleich zurück an Ihren Schreibtisch gehen, unabhängig davon, was jetzt mit der Flotte passiert, dass Sie sich eventuell auf Neubauten vorbereiten, was sind denn so aus Ihrer Sicht, auch vielleicht mit dem frischen Blick eines Neuzugangs, die größten Herausforderungen, denen sich die Gruppe stellen muss und stellt und auch der Markt insgesamt?
In Bezug auf unser Unternehmen würde ich sagen, ist der Spagat zwischen Tradition und Moderne, glaube ich, jetzt die größte Herausforderung. Das heißt, unsere Organisation darauf zu trimmen, dass wir uns weiter digitalisieren. Ich finde bei John T. Ersberger schon eine hervorragende Plattform. Also wir haben in der Vergangenheit, meine Kolleginnen und Kollegen haben in der Vergangenheit also extrem gute Arbeit geleistet und die Organisation auch zukunftsfähig gemacht. Wir sind also in der Lage, heute mit den vorhandenen Daten der letzten Jahre zukünftig im Rahmen von AI, und das ist ein ganz entscheidendes Thema in dem Segment, Möglichkeiten zu entwickeln. Auch mit dem Partner Stolt-Nielsen ist das für uns nochmal eine größere Möglichkeit. Wir sind, und das ist sehr, sehr erfreulich, wir sind bereits auch mit kleineren Startups in Kooperation bezüglich des Einsatzes von AI in unserem Segment. Da ist zum Beispiel ansprechend das Crew Management, das heißt also Crew Changes dann sozusagen zukünftig darüber zu steuern, die Emissionsreduktion ebenfalls von der Seite mit zu flankieren, denn durch einen effizienteren Einsatz, durch eine effizientere Routenplanung, durch eine entsprechende Steuerung der Geschwindigkeiten kann Treibstoff eingespart werden, damit eben auch CO2-Emissionen eingespart werden. Das sind alles Themen, die heutzutage mit AI schon möglich sind und diese Technologien setzen wir ein. Das heißt also, wir müssen aus der traditionellen Steuerung, dem traditionellen Management eines Schifffahrtsunternehmens eben auch mit diesen modernen Technologien uns gut zurechtfinden. Und ich glaube, diese Ausgangsbasis ist geschaffen. Was den Markt insgesamt angeht, haben wir diese Themen ja gerade schon gestriffen. Unsere Kundenindustrie hat im Moment große Herausforderungen in den nächsten 20, 25 Jahren zu bewerkstelligen. Das heißt, Stichwort Recyclingindustrie, Stichwort CO2-Emissionen 2040, 2050, Green Deal. Und da sehe ich sozusagen auf der einen Seite kurzfristig schon Risiken, dass eben Produktionsstandorte verlagert werden in Regionen wie Asien, Nordamerika, Middle East, wo günstiger die Rohstoffindustrie produzieren kann. Auf der anderen Seite ergeben sich damit auch Opportunitäten aus dem Green Deal, weil neue Ladungsströme entstehen, wenn man zum Beispiel auch den Bereich Methanol betrachtet. Methanol wird eben auch in der Batterieindustrie benötigt. Hier entstehen neue Werke in Europa, im Besonderen in Skandinavien. Dadurch entstehen für uns auch neue Möglichkeiten, Ladungspakete dorthin zu transportieren. Insgesamt hat der Produktionsrückgang hier in Europa bisher auf unser Ladungsvolumen keine Auswirkungen gehabt.
Dürfte aber wahrscheinlich haben. Also mindestens eine Verlagerung der Ladungsvolumen, sage ich jetzt mal, von bestimmten Trades in andere Trades.
Exakt. Das heißt, es verändert sich sozusagen. Wir bewegen uns weg von der Rohstoffindustrie in die spezialisierte Chemie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite brauchen wir ja die Rohstoffe gleichwohl noch für die europäische Industrie insgesamt und im Besonderen. Das heißt, wir müssen zukünftig Exporte dann hier innerhalb von Europa distributieren. Das heißt, für uns verändern sich sozusagen die Ladungsströme, aber es wird die gleiche Menge am Ende transportiert. Und das braucht eben entsprechende logistische Konzepte. Und da sind wir wieder bei dem Thema, dass wir eben uns als Logistiker verstehen, mehr noch als Schifffahrtsunternehmen.
Dennoch geht es natürlich auch um Schiffe. Und Sie sprachen schon davon, 10 Schiffe roundabout könnten noch dazukommen, wie viele auch immer dann aussortiert werden oder verkauft werden oder was auch immer, weil sie nicht mehr modern genug sind. Letzte Frage. Die Flottengröße wird ungefähr so bleiben oder eher wachsen in Zukunft?
Also sie wird definitiv so bleiben, weil wir wollen als Marktführer in der Chemikalienfahrt hier in Europa auch unsere Position behaupten. Das heißt also, das ist der Minimumanspruch. Das heißt, wir müssen Flottenerneuerung betreiben, dahingehend, dass diese 46 Schiffe, die wir im Moment operieren, auch so erhalten bleiben. Aber gleichwohl, wenn sich die Möglichkeiten ergeben, wollen wir diese Flotte auch ausbauen. Und das wird sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren zeigen.
Wir werden diese Möglichkeiten auch mitverfolgen. Herr Schwarz, vielen Dank. Für den Moment soll es das gewesen sein.
Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.